ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 14. November. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio Berlin.
Die Ukraine braucht mehr Militärhilfe. Das hat der ukrainische Oberbefehlshaber Valery Zaluzhny im britischen Economist überdeutlich gemacht. Ohne weitere militärische Unterstützung aus dem Westen bleibt es im russischen Krieg gegen die Ukraine beim Patt. Die Bundesregierung will nun ihre Militärhilfen für die Ukraine im nächsten Jahr verdoppeln, und zwar von 4 auf 8 Milliarden Euro. Die Zustimmung dafür im Bundestag scheint sicher. Gut, dass es mehr Geld gibt für die Ukraine, loben auch Politiker der Union. Aber sie möchten noch was anderes. Der Bundeskanzler soll sich endlich dazu durchringen, deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine zu liefern. Der Außenexperte der Unionsfraktion, Roderich Kiesewetter, hat diesen Wunsch seiner Fraktion gegenüber Streitkräfte und Strategien so begründet.
Taurus ist ein Symbol für eine intensivere Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Es geht darum, dass die russischen Versorgungslinien mit weitreichenden Waffen abgetrennt werden. Weitreichend, um die ukrainischen Truppen zu schützen, aber auch um klarzumachen, was das Kriegsziel ist, die Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine. Taurus ist deshalb ein Mittel, das seit Monaten in der Diskussion ist.
Und auch dem CDU-Mann Kiesewetter ist klar, ein Waffensystem wie Taurus wird allein nicht den gesamten Krieg verändern, aber die deutschen Marschflugkörper können helfen, gerade in der jetzigen Situation. Kiesewetter verweist darauf, dass inzwischen ja auch die USA der Ukraine Raketen mit größerer Reichweite zur Verfügung gestellt haben.
Die Bundesregierung hat die Lieferung auch abhängig gemacht, ob die Amerikaner Attackhams liefern. Nun sind all diese Bedingungen erfüllt, aber das Kanzleramt wehrt sich nach wie vor, aus nicht nachvollziehbaren Gründen zu liefern. Wir wollen eine Debatte darüber. Deswegen bringen wir gesondert einen Taurus-Antrag an.
Und zwar in dieser Woche in den Bundestag. Die Union ist dort in der Minderheit, aber sie möchte mit ihrem Antrag eine öffentliche Debatte erreichen, möchte von den Ampelfraktionen und vor allem von der SPD hören, was dagegen spricht, deutsche Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Auch den Militärhistoriker Sönke Neitzel interessieren diese Gründe, besonders die des Bundeskanzlers.
Wir haben ja leider einen taubstummen Kanzler, der sich dazu nicht erklärt. Und alle vorgeschobenen Argumente sind ja Scheinargumente. Also man müsste da deutsche Soldaten einsetzen und so. Ist alles widerlegt worden. Und wir haben dasselbe Spiel wie bei den Kampfpanzern und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich mal vergegenwärtigt, die Ukraine kann diesen Krieg verlieren. Was würde es bedeuten, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert? Mit Millionen Flüchtlingen, russischen Streitkräften an der NATO-Ostgrenze und so weiter. Und viel mehr Kosten, als wir das heute haben.
Mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel habe ich mich aber eigentlich verabredet, um mit ihm in dieser Folge über die kriegsfähige Bundeswehr der Zukunft zu sprechen. Außerdem guckst du dir, Carsten, gemeinsam mit unserem Kollegen Alex Drost das rund erneuerte Handbuch der inneren Führung an. Und ihr sprecht auch über den früheren Kommandeur des Zentrums Innere Führung in Koblenz. Verteidigungsminister Pistorius hat ja Generalmajor Markus Kurczyk ohne Nennung von Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Ob das gerechtfertigt war, das ist die große Frage. Aber zunächst, Carsten, wirfst du noch einen Blick auf die Lage in der Ukraine?
Einen kurzen Blick, und so die Tendenz ist ja auch schon aus dem, was du gesagt hast, erkennbar. Es wird wirklich nicht besser für die Ukraine, eher schlechter. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militärs die Angriffe zum Beispiel auf die Stadt Avdiivka im Osten der Ukraine noch einmal weiter verstärkt. In den letzten beiden Tagen haben die Besatzer die Zahl ihrer Luftangriffe, wie es heißt, mit gelenkten Bomben aus SU-35-Flugzeugen weiter erhöht. Das hat ein ukrainischer Militärsprecher im staatlichen Fernsehen erklärt. Und es gibt keinen Zweifel, dass das der Realität entspricht. Auch andere Quellen berichten Ähnliches. Russland rückt danach weiterhin auch mit immer mehr Bodentruppen an, weiter unter hohen Verlusten, aber das scheint sie nicht zu stören. Dem Leiter der Militärverwaltung von Avdiivka zufolge ist in der Stadt mittlerweile kein einziges Haus, kein Gebäude mehr heil. Von den etwa 32.000 ursprünglichen Einwohnern aus der Vorkriegszeit sind gerade noch mal 1.500 dort. Und auch die werden jetzt evakuiert. Also die Lage ist ganz allgemein schwierig für die Ukraine. Präsident Zelensky hat wie immer ja eine Videoansprache abends gehalten und hat verschiedene Abschnitte genannt, nicht nur ein oder zwei, dieser sehr, sehr lange, nämlich 1200 Kilometer lange Front, an denen derzeit wohl am intensivsten gekämpft wird, unter anderem Avdiivka, gerade erwähnt, aber auch Mariinka. Es gibt in Bachmut Abschnitte, Liman, Kupjansk, Saporischja, das Gebiet Cherson. Es ist wirklich fast schon kaum noch nachvollziehen, dass die Ukraine überall dort Gegenwehr leistet, was sie aber offenbar tut. Offiziell heißt es nämlich, die Lage ist zwar schwierig, aber unter Kontrolle, so sagt es zumindest Oberbefehlshaber Saluschny, etwa in einem Telefonat mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber Charles Brown, und hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass es eben einige wirkliche Brennpunkte gibt. Avdiivka ist dort der größte. Weiter gibt es Berichte, die das ukrainische und russische Quellen gleichermaßen sich dahingehend äußern, dass das Wetter jetzt natürlich schlechter wird. Der Winter steht vor der Tür. Das Ganze wirke sich aus auf das Schlachtfeld, aber keine der beiden Seiten meldet, dass Operationen schon gecancelt werden müssen. Es wird also behindert durch das Wetter und durch die schlechte Geländezustände weiter gekämpft. Dann vielleicht noch ein Blick nach Brüssel. Dort ist heute unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, und der hat vor einem Treffen der Verteidigungsminister gesagt, dass die Europäische Union ihr Versprechen wohl nicht erfüllen wird, der Ukraine bis März 1 Million Schuss Artilleriemunition zur Verfügung zu stellen. Die EU-Staaten arbeiteten zusammen mit der Industrie daran, die Produktion zu erhöhen, hat er gesagt, bei einem sogenannten Doorstep. Das ist dann immer so ein kurzer Auftritt, bevor es in die Beratung geht oder in diesem Fall erstmal zum Frühstück. Aber 1 Million versprochen, und nach Angaben aus EU-Kreisen sind bislang gerade mal 300.000 der in Aussicht gestellten Granaten geliefert worden. Der Grund, laut Pistorius, nicht ausreichende Produktionskapazitäten. Und da hat er dann auch gesagt, dass man da nicht viel tun könne. Die könne man nicht von 0 auf 100 fahren innerhalb kürzester Zeit, sondern das dauert eben seine Zeit. Schwierig, auch das für die Ukraine. Und trotzdem meldet Kiew, dass man daran denkt, in diesem Winter verstärkte Angriffe gegen russische Nachschubrouten auszuführen. Wahrscheinlich, um auch zu verhindern, dass Russland seinerseits die Infrastruktur in der Ukraine angreift. Und genau darüber wird offenbar gerade in der russischen Milblogger-Szene heftig debattiert. Das meldet zumindest das Institut für die Kriegsstudien, Institute for the Studies of War aus Amerika, wo Milblogger zu Wort kommen, die sagen, während die Ukraine eigentlich im rückwärtigen, besetzten Raum der Russen hauptsächlich militärische Ziele angreift, was ja eben auch Sinn macht, im Übrigen völkerrechtlich auch in Ordnung ist, macht Russland das nicht, sondern konzentriert sich weiter und wird das im Winter auch weiter tun auf zivile Infrastrukturziele in der Ukraine.
Ja, danke, Carsten. Mit der Lage im Nahen Osten beschäftigen sich unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk in einer Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien am Mittwoch ganz ausführlich. Deshalb hier von dir jetzt kurz das Aktuelle.
Ganz aktuell wird sehr, sehr viel geschrieben, geredet über das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, über die schrecklichen Zustände dort. Da haben sich die israelischen Streitkräfte zu Wort gemeldet und gesagt, dass die Hamas, die Terrororganisation, das Personal des Krankenhauses daran hindere, Treibstoff von israelischen Streitkräften anzunehmen, der dorthin geliefert wird, um ein wenig Entlastung zu schaffen. Das Krankenhaus im Gazastreifen ist nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums seit dem Wochenende schon außer Betrieb. Es gibt ein Nothilfebüro der Vereinten Nationen, das alleine gesagt hat, dort sind 36 Frühchen, also frühgeborene Kinder, die auf Brutkästen und damit auf Strom angewiesen sind. Es gibt Dialysepatienten, aber es gibt eben keinen Strom. Die humanitäre Lage katastrophal. Und es wird gemeldet, dass dort jetzt Patienten damit beginnen und Ärzte und medizinisches Personal verstorbene Patienten auf dem Gelände des Krankenhauses zu begraben. Kann man sich nicht vorstellen, was da passiert. Es wird weiter gekämpft. Israelische Streitkräfte rücken unter anderem in das Viertel Al-Nasr im Nordwesten des Gazastreifens vor. Sie kämpfen auch mit palästinensischen Milizen in einem anderen Krankenhaus, im Al-Quds-Krankenhaus im Südwesten von Gaza-Stadt. Und es gibt Meldungen, nach denen palästinensische Milizen sich an 7 Auseinandersetzungen allein an einem Tag mit israelischen Streitkräften beteiligt haben. Kleinwaffen waren dort im Einsatz, aber auch ja so selbstgebastelte Bomben im Westjordanland. Und im Norden Israels wird auch weiter gekämpft, dort unter anderem durch Mitglieder der libanesischen Hisbollah, die israelische Armee das zum Schluss hat erklärt, sie habe aber mittlerweile im Gazastreifen es geschafft, 10 von 24 Hamas-Bataillonen so zu schwächen, dass die nicht mehr kampffähig seien. Hinweis dazu, alles, was wir hier berichten und auch unsere Kollegen, beruht mit Masse auf Angaben aus israelischen Quellen oder von der Hamas, ist also von uns nicht überprüfbar und muss mit entsprechender Vorsicht zur Kenntnis genommen werden.
Das zur Lage im Nahen Osten und auch zur Lage in der Ukraine seit mehr als 629 Tagen, seit dem 24. Februar 2022, beweisen jetzt die ukrainischen Soldaten, dass sie kriegstüchtig sind. Geht es nach dem deutschen Verteidigungsminister, dann sollen auch die Bundeswehrsoldaten kriegstüchtig werden. Darüber haben wir hier schon häufiger berichtet. Und Boris Pistorius geht es vor allem darum, dass die Soldaten kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Das betont er immer wieder. Und über eine kriegstüchtige Bundeswehr habe ich mit jemandem gesprochen, der sich gut auskennt mit dem Thema und der im Herbst 2020 ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Deutsche Krieger. Es ist Professor Sönke Neitzel, seit 8 Jahren Chef am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Und Sönke Neitzel ist der einzige Professor für Militärgeschichte in Deutschland. Herr Neitzel, Verteidigungsminister Pistorius hat angekündigt, dass er die Bundeswehr kriegstüchtig machen möchte. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Wortwahl?
Damit bin ich sehr zufrieden, denn ich spreche seit Jahren in diese Richtung. Mein Argument ist, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Die Streitkräfte sind zur Androhung und Anwendung militärischer Gewalt da. Zumindest wird das international als Sinn von Streitkräften erachtet. Damit haben wir in Deutschland seit 30 Jahren Probleme gehabt. Und Boris Pistorius ist eigentlich der erste Politiker von Rang, der dieses Wort und diese Begriffe jetzt mal prominent und nicht nur in einem Nebensatz in den Mund nimmt. Und das ist gut so.
Bereits in diesem März hatte Boris Pistorius davon gesprochen, dass die Bundeswehr nicht verteidigungsfähig sei. Und das ist jetzt aber öffentlich auf nicht so großen Widerhall gestoßen, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass der Verteidigungsminister das über die eigene Truppe sagt. Und wenn man jetzt bei dieser verschärften Wortwahl schaut, kriegstüchtig, da ist die Resonanz größer. Auch die Kritik, zum Beispiel SPD-Fraktionschef Mützenich ist unzufrieden mit dieser Wortwahl. Auch der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner. Und jetzt hat sich auch CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Wort gemeldet und sagt, der Begriff kriegstüchtig sei unglücklich, sei eine unglückliche Zielrichtung. Deutschland wolle keinen Krieg führen, Deutschland wolle sich verteidigen können und wehrhaft sein, aber nicht kriegsbegeistert, so hat Söder das formuliert. Trotz des Gegenwinds finden Sie es richtig, dass Pistorius sich so ausdrückt?
Ja, unbedingt, weil es die einzige angemessene Sprache ist angesichts der Weltlage, angesichts eines Krieges in der Ukraine. Und die Ukraine kann diesen Krieg verlieren, das müssen wir bedenken, angesichts des Krieges, den wir jetzt im Nahen Osten haben. Und Sie sehen ja an den von Ihnen zitierten Reaktionen, wie sehr das Vermeiden von Ehrlichkeit, das Wegdrücken von Wahrheiten Teil unserer politischen Kultur geworden ist. Dass selbst ein CSU-Mensch, und die CSU war immer, wenn man das mal historisch nimmt, denken wir an einen Verteidigungsminister Strauß, der würde sich im Grabe umdrehen über den Herrn Söder. Also wenn Deutschland sich verteidigen müsste, was wäre das anders als ein Krieg, ein zwischenstaatlicher Krieg? Und dann geht es eben nicht darum, Taliban zu bekämpfen oder irgendwelche Islamisten im Mali oder dergleichen. Dann ist das ein zwischenstaatlicher Krieg und wir sehen in der Ukraine, wie dieser Krieg aussieht. Und dieser Begriff fordert die Deutschen dazu auf, ehrlich zu sein. Das, was das eben auch heißt, gesamtgesellschaftlich, für die Ausrüstung der Bundeswehr, für den Referenzrahmen der Politik, für die Rüstungsindustrie und so weiter und so weiter. Und sie sehen, dass zwar Scholz die Zeitenwende angekündigt hat, dass auch viel passiert ist, aber wenn es dann wirklich ernst wird, nur mit einem kleinen Begriff, wie sehr, sagen, in der politischen Kultur sich viele, nicht alle, aber die usual suspects, auch gerade Stegner und Mützenich, sich winden und das unbedingt vermeiden wollen. Ich sage diesen Leuten nur, Leute, ihr glaubt alle, der Krieg in der Ukraine würde weggehen wie ein böser Traum. Und dann kann man sich wieder anderen Dingen zuwenden. Mützenich hat das ja auch mal in einem Interview für die FAZ genauso ausgedrückt. Das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und wenn die Ukraine den Krieg verliert, dann werden wir die Fragen stellen müssen, warum kamen die Waffenlieferungen so spät? Und habt ihr nicht auch, ihr persönlich, dazu einen Teil der Verantwortung Verantwortung zu tragen. Und die Welt von Herrn Stegner und Herrn Mützenich ist schon zusammengebrochen. Das Einzige, was sie sagen konnten, war Abrüstung. Das Einzige, was sie sagen konnten, Friede mit Russland. Sie ist zusammengebrochen. Sie haben eigentlich nichts mehr zu sagen. Sie können auch nichts beitragen zu dieser Welt. Und es ist eben hohe Zeit, dass wir ehrlich sind und dass wir in der Sicherheitspolitik wie in anderen Politikbereichen, Klima, Energie, ich weiß nicht was, dass wir ehrlich sind. Dann können wir uns darauf einstellen. Natürlich will keiner Krieg. Ist doch ganz klar. Wer will das schon? Ganz gewiss nicht Herr Pistorius, ich nicht, Sie nicht, niemand. Wir müssen vorbereitet sein und auch die Schlussfolgerung nach dem 7. Oktober in Israel ist doch, we have to be capable. Wir müssen zumindest fähig sein, unsere Demokratie, unsere Bündnispartner zu verteidigen. Und das heißt nichts anderes als Krieg. Jetzt Rückgriffe zu nehmen ins Kaiserreich oder sonst was. In der Regel sind das auch völlig schiefe Bilder, weil diese Leute eben keine Bücher lesen und da irgendwie irgendwelche schiefen Bilder vom Kaiserreich im Kopf haben und es da so sozialdemokratische Meistererzählungen gibt, die nur der Friedensbedingung dienen. Also wir müssen mal ehrlich sein, wir müssen die Welt ehrlich so sehen, wie sie sind. Und ich glaube, nach dem 24. Februar 2022 sollte es genug Grund geben, mal die alten Zöpfe abzuschneiden. Das heißt eben nicht, dass wir Krieg wollen, aber wir müssen fähig sein, uns zu verteidigen. Und das heißt, wir können uns nur verteidigen, wenn wir kriegsfähig und kriegstüchtig sind.
Sehen Sie denn, Sie haben gerade die deutsche Gesellschaft angesprochen, also letztendlich ja auch uns, sehen Sie denn da eine Unterstützung für dieses Kriegstüchtigsein? Haben Sie den Eindruck, dass sich was verändert hat seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022, also den kompletten Angriff, die Invasion?
Unbedingt, denn ich erinnere mich gut an ein Interview mit dem Deutschlandfunk und auch mit Kulturzeit, als ich mein Buch Deutsche Krieger veröffentlicht habe im November 2020. Und ich habe zwei Journalisten versucht, die Logik der Kampftruppe zu erklären. Und ich bin intellektuell daran gescheitert, an dieser Aufgabe, weil man es einfach nicht verstehen wollte. Auch das Buch Deutsche Krieger, also hat ja auch durchaus Kritik hervorgerufen. Ich fordere in diesem Buch ja entweder eine kriegstüchtige Bundeswehr oder die Abschaffung der Bundeswehr, weil sie sonst zu teuer ist. Und für viele fehlte da völlig der ethische Bezug zum Frieden und diese Dinge. Und wenn ich jetzt Interviews beim Deutschlandfunk mache, dann hat das sehr oft eine ganz andere Tonalität. Ich glaube schon, dass sich der veröffentlichte Diskurs, dass sich die Medienlandschaft doch erheblich gewandelt hat. Natürlich gibt es die Heribert Brandtls dieser Welt noch, die auch entsprechend schreiben. Das ist ja jetzt nicht meine Meinung, aber das ist auch gut so. Wir sind eine liberale Demokratie und es geht überhaupt nicht um die Negierung bestimmter Positionen. Es geht überhaupt nicht darum, bestimmte Positionen nicht mehr vertreten zu dürfen. Wir können streiten, wir sind eine offene Gesellschaft. Ich glaube nur, dass, und das spüre ich, dass wir ja so viel über die Bundeswehr reden wie also in meinem ganzen Leben nicht. Vorher war das eben ein absolutes No-Go-Thema, das man nur als Narkotikum auf den Markt bringen konnte. Heute sind das eben Themen, die unsere Identität als Staat eben auch berühren. Und es wird aus meiner Sicht da gut und sachlich drüber berichtet.
Wenn wir über die Bundeswehr jetzt sprechen, sprechen wir auch immer über Geld, weil das war auch Teil der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers. Zum einen 100 Milliarden Euro Sondervermögen und zum anderen die Ankündigung von Scholz, 2% der deutschen Wirtschaftsleistung jedes Jahr für Verteidigung auszugeben. Nun ist Scholz am vergangenen Freitag bei der Bundeswehrtagung aufgetreten und hat dauerhaft 2% angekündigt, auch wenn das Geld von den 100 Milliarden Sondervermögen ausgegeben ist. Nehmen Sie dem Bundeskanzler diese Zusicherung ab, weil es würde ja bedeuten, dass wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist, die Bundesregierung 20 bis 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich locker machen muss für Verteidigung.
Ich nehme ihm das nicht wirklich ab. Ich würde das so interpretieren, dass das erstmal eine Zusage war. Scholz kann in bestimmten Momenten, wenn er glaubt, dass es richtig ist, ja wichtige, gute Reden halten. Das war eine gute Rede, die er da gehalten hat. Ähnlich auch wie Zeitenwende-Rede in bestimmten Momenten. Was danach kommt, ist dann in der Politik interpretationswürdig und da fließt noch viel Wasser den Rhein herunter. Und Olaf Scholz weiß ja auch gar nicht, ob er 2027 noch Bundeskanzler ist. Zurzeit sprechen die Umfragen eher dagegen und dann kann er immer sagen, gut, ich habe es ja versprochen und die Nachfolgeregierung hat es nicht gehalten. Ich glaube, dass das vor allen Dingen ein Versuch ist, an die Opposition und an die FDP die Schuldenbremse auszuhebeln. Denn ich glaube schon, dass Olaf Scholz klar ist, ist ein intelligenter Mann, dass die Bundeswehr mehr Geld braucht, um auch diese bestellten Waffen instand halten zu können, um auch zu investieren in neue Technologien, ich sage mal Stichwort Drohnen. Aber er ist eben nicht bereit gewesen, jetzt bei den Haushaltsverhandlungen schon mal eine Schippe draufzulegen, um sich in diese Richtung zu entwickeln. Und noch müssen wir einfach sagen, bleiben wir unterhalb der politischen Schmerzgrenze. Die 100 Milliarden sind Sonderschulden. Das kann man so machen. Es gibt eben nicht die Schmerzgrenze zu sagen, wir nehmen jetzt 10 Milliarden vom Bürgergeld weg und packen sie in die Verteidigung. Da hätte er sein Wort gehalten. Und das tut er nicht. Und das wird er auch nicht tun. Also meines Erachtens läuft das daraus hinaus, die Schuldenbremse auszuhebeln. Und da hat die SPD, glaube ich, viele Bereiche. Im Schuldenmachen war die SPD immer extrem gut. Also ich kann das auf einer seriösen Grundlage mit Schuldenbremse nicht sehen, weil das würde ja bedeuten, wirklich Einschnitte. Und einem etwas wegzunehmen und der Verteidigung es zu geben. Da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, dass es mit dieser SPD geht.
Lassen Sie uns auf die verteidigungspolitischen Richtlinien gucken, die der Bundesverteidigungsminister jetzt vorgestellt hat in der vergangenen Woche zusammen mit seinem Generalinspekteur. Es soll an die Strukturen auch rangehen. 200 bis 300 Stellen sollen in nachgeordnete Bereiche der Bundeswehr verlegt werden, also raus aus dem Bändlerblock. Drei Unterabteilungen sollen aufgelöst werden und mehr als 1000 Dienstposten sollen im Ministerium umstrukturiert werden. Das ist wohl mehr als ein Drittel des Hauses. Wie sinnvoll sind diese Vorschläge?
Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Die Strukturreformen im Ministerium werden ja lange diskutiert in einer sicherheitspolitischen Szene. Es gibt viele Vorschläge. Aber wenn man sich die Zielstruktur mal ansieht, ganz genau, dann würde ich das als eine Modellpflege bezeichnen. Also irgendwie ist die E-Klasse Verteidigungsministerium hat jetzt einen neuen Kühlergrill und der Motor hat irgendwie 2 PS mehr und der Blinker ist auch ein bisschen verändert worden. Aber das ist ja ein bisschen eine Mogelpackung. Also alles fair enough kann man machen, ist sicherlich nicht schlecht. Nur die Grundfrage ist doch, dass wir ein Ministerium haben, das eine Struktur hat, die Thomas de Maizière ihm gegeben hat mit dem Dresdner Erlass 2012. Und Thomas de Maizière hat das Ministerium umgegliedert, hat aus ihm ein ziviles Ministerium gemacht in der Struktur. Das ist nicht wesentlich zurückgedreht worden. Es war ein Ministerium damals, das man für Auslandsansätze hatte. Wir haben jetzt andere Aufgaben in der Landesverteidigung. Und wenn Pistorius mutig gewesen wäre, wäre er zurückgegangen an Strukturen, die eben für die Landesverteidigung gemacht sind. Also eine Abteilung Führung Streitkräfte wieder einen echten Generalstab einzuführen. Den kann man auch so nennen, oder wenn man ihn nicht so nennt, führungsfähig in der Landes- und Bündnisverteidigung zu werden, letztlich die Teilstreitkräfte wieder reinzunehmen, die vorher rausgekommen sind. Das wäre mutig gewesen. Diesen Mut hat Boris Pistorius nicht aufgebracht und vor allen Dingen nicht sein Generalinspekteur. Mir steht es überhaupt nicht zu, eigentlich das zu bewerten, weil wer bin ich, dass ich den beiden jetzt sagen, operative Ratschläge gebe. Wenn sie es mit der Struktur schaffen, fair enough, die Bundeswehr wirklich kriegsfähig zu machen, das muss ja das Ziel sein. Ich kann nur sagen, dass alle Experten, die man befragt und die ja zurzeit bei den beiden nicht sehr hoch im Kurs sind, weil sie ein bisschen nerven mit ihren Kommentaren, dass alle Experten sagen, so geht es nicht, so wird es nicht funktionieren. Also was ich sehe, ist eigentlich, ja, Bereitschaft, Veränderung, man will was machen, aber irgendwie hat man nicht den Mut, wirklich mal vom Ende her zu denken. Also im Ministerium, Streitkräftestruktur wirklich so aufzustellen, dass wir in 5, 8 Jahren wirklich kriegsfähig sind. Irgendetwas bremst diese beiden Menschen.
Da ist natürlich die Frage, was bremst sie?
Ja, was bremst sie? Also ich weiß es natürlich nicht, ich bin an diesen Gesprächen nicht beteiligt, aber ich kann nur sagen, das ist mein Eindruck von, ich war nicht auf der Bundeswehrtagung eingeladen, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die dann da waren, auch hochrangigen Leuten, die waren eigentlich auch von Boris Pistorius insofern enttäuscht, weil sie sagen, die letzte Rede war gut, Richtung Abgeordnete, Richtung Öffentlichkeit. Aber die Rede, die er im internen Kreis gehalten hat, war ja offenbar fast wortgleich. Und viele sagten mir, man muss ihnen nicht erklären, was Kriegsfähigkeit bedeutet, das wissen sie. Und alle hatten gehofft, dass jetzt auf dieser Tagung endlich mal Ankündigungen kommen. Was wird gemacht? Welche Veränderungen gibt es im Ministerium? Und zwar groß gedacht, welche Veränderungen gibt es in der Streitkräftestruktur? Stattdessen gibt es jetzt die Ankündigung, dass der GI und Staatssekretär Hilmer bis Ostern einen Reformplan vorlegen müssen. Da sagt jeder, wie oft sollen wir denn noch Reformpläne machen? Nicht? Es gibt das Eckpunktepapier, es gibt die kritische Bestandsaufnahme.
Das müssen Sie ganz kurz erläutern, was das Eckpunktepapier ist.
Eckpunktepapier hat unter Zeit von AKK, der Generalinspekteur Zorn, vorgelegt.
Da sage ich noch Annegret Kramp-Karrenbauer, die frühere Verteidigungsministerin.
Genau, und die haben im Mai 21 war es, glaube ich, ein Eckpunktepapier zur Reform der Bundeswehr vorgelegt, das zum Beispiel auch größere Einschnitte vorsah, etwa die Abschaffung der Streitkräftebasis. Basis ein anderes. So. Dann kam die Bundestagswahl, Lambrecht kam, der hat das Papier beiseite gelegt, erstmal eine kritische Bestandsaufnahme gemacht, in der nichts Neues drin stand. Das wurde auch zur Seite gelegt. Die Staatssekretärin Suthoff, die das verantwortete, wurde dann ja auch in den Ruhestand versetzt. Also, und ich würde einfach erwarten, dass ein Carsten Breuer als Generalinspekteur weiß, was er zu tun hat. Und zwar nicht jetzt nochmal bis Ostern. Ich erwarte von einem Generalinspekteur, wenn er ins Amt kommt, Herr Breuer ist ja schon ein paar Tage bei der Bundeswehr, dass sie wissen, was sie tun und was vorlegen. Und das ist, also wir werden wieder Zeit verlieren, also jetzt bis Ostern. Ja, so. Wir, seit 21 diskutieren wir über Strukturreformen, jetzt haben wir dann Ostern 24 und wir kommen offenbar nicht zur Potte. Und ich kann nur die Reaktion, die ich vernommen habe, wieder nehmen. Also alle sind natürlich auch vom Boris Pistorius sehr positiv eingenommen, ich auch, will ich hier deutlich unterstreichen, das ist wahrscheinlich der beste Verteidigungsminister, den wir uns zurzeit vorstellen können. Aber warum diese Zeit? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Pistorius und Breuer diese Zeit brauchen. Und ich glaube, dass sie letztlich den Sprung in die großen Reformen, den Sprung in die großen Veränderungen scheuen. Und genau das, was eben ein Helmut Schmidt oder andere gemacht haben, eben nicht vollziehen. Und daran misst sich aber, ob man ein großer Verteidigungsminister oder ein großer Generalinspekteur ist. Dass man auch den Mut hat, ich sage mal, einen Schritt voranzugehen, nicht alles gleichzeitig. Das ist alles völlig richtig, was Boris Pistorius sagt. Das sagt auch keiner. Aber die Reformschritte liegen ja eigentlich auf dem Tisch. Und jetzt muss er es eben zeigen, dass es ohne geht. Und damit sagen ja beide, Breuer und Pistorius, das, was die damals im Eckpunktepapier gemacht haben, der Generalinspekteur Zorn, wir wissen es eigentlich besser als die. Wir wissen es besser als die. Das ist ja schon mal interessant. Herr Pistorius und Herr Breuer wissen es besser als die damalige gesamte Generalität, die dieses Papier vorgelegt hat. Finde ich schon mal interessant als Stichwort. Wenn das so ist, wenn sie es besser wissen, sollen sie es so machen. Aber wir müssen schauen, wie weit sie kommen. Und ich kann nur sagen, ich habe bisher noch keinen getroffen, der der Meinung ist, dass man das ohne größere Reform wirklich erreichen kann.
Und das wäre dann ja, so ist ja das Eckpunktepapier gewesen, 4 Teilstreitkräfte, das war Marine, Heer, Luftwaffe, Weltraum und den Cyberbereich und dafür aber die Streitkräftebasis weg und auch Sanität. Genau, nur um das einmal nochmal gesagt zu haben.
Weniger, ich meine, das Argument ist dann auch vom General Schelleis, vom Befehlshaber der Streitkräftebasis, mit sowas würde man keinen LKW mehr haben, keinen Feldjäger mehr, der der Streitkräfte, das stimmt, aber hätte halt einen Stab weniger. Und daran muss man Pistorius auch messen, wir haben mehr Generale als seit des Kalten Krieges, was kein Mensch begründen kann. Und ich kann aus einer B6-Stelle schon irgendwie 2 A15-Stellen machen, dann habe ich schon an der Truppe 2 Bataillonskommandeure mehr. Und da muss eben auch von oben die Bereitschaft kommen. Und wir haben eine generelle das Problem, dass wir in den letzten 10 Jahren hat sich die Stellenzahl in den Bundesministerien um 40% vermehrt. Jeder Minister bringt wieder Leute rein, die dann wieder auf B6-Stellen sitzen und so weiter. Die Stäbe werden sind riesig groß. Und sage ich, Leute, so geht das eigentlich nicht. Ne? Das sind alles Kosten. Und das muss man mal anfangen. Es gibt viele Generale, von denen mir gar nicht klar ist, was sie eigentlich tun in dieser Struktur. Und da ist es hohe Zeit, abzuspecken. Und das kann nur von oben kommen. Das kann nur von Breuer und von Pistorius kommen. Und eigentlich ist es ja einfach, weil man kann alle Bundeswehroffiziere ab der Besoldungsgruppe B6, Brigadegeneral und Nennung von Gründen in den Ruhestand versetzen. Also ich kann eigentlich leichter reformieren, als ein Innenminister das zum Beispiel kann.
Bei uns im Gespräch hat der Verteidigungsminister gesagt, einfach nur Generäle rauszuschmeißen, würde letztendlich auch nichts bringen.
Naja, es geht ja nicht darum, einfach nur jetzt jeden zweiten General vor die Tür zu setzen. Da hat er natürlich recht. Nur, wenn man sich das mal genau ansehen würde, dann würde ich gerne die Begründung von Herrn Pistorius hören. Warum braucht die Bundeswehr mehr Generäle als zur Zeit des Kalten Krieges, wo die Bundeswehr 500.000 Mann umfasste, mehr als doppelt so groß war und eine Aufwuchsstärke auf 1,2 Millionen Mann hatte? Diese Begründung würde ich von Ihnen dann gerne mal hören.
Ich habe noch eine Frage zu Landes- und Bündnisverteidigung. Das soll ja wieder künftig die Hauptaufgabe der Bundeswehr sein, eigentlich formal schon seit 2014, aber jetzt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine soll das nun wirklich umgesetzt werden, deswegen ja auch die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien. Und danach soll ja die Bundeswehr das Rückgrat der Abschreckung und kollektiven Verteidigung in Europa werden. Und nach der Vorstellung von Verteidigungsminister Pistorius Pistorius gehört dazu unter anderem die Brigade in Litauen, die aufgebaut werden soll. 5000 Männer und Frauen der Bundeswehr ab 2025 permanent in Litauen zu stationieren. Für Pistorius ist das ein Leuchtturmprojekt und Sie waren vor kurzem in Litauen. Wie wird die Ankündigung dort gesehen?
Sehr, sehr positiv. Die Litauer sind den Deutschen unendlich dankbar. Also es ist eine unglaubliche Popularität der Bundesregierung, der deutschen Soldaten dort auch. Denn man muss verstehen, die litauischen Streitkräfte sind klein. Es ist ein kleines Land von 3 Millionen Einwohnern. Sie haben eine Streitmacht von 15.000 Männern und Frauen. Und es ist eine Infanteriearmee. Sie haben keinen einzigen Panzer. Das heißt, Litauen wird zurzeit von 16 deutschen Panzern verteidigt. Die Deutschen haben eine Panzerkompanie von 16 Panzern dort stationiert. Also da ist eine 15.000 Mann Streitkräfte litauische, da sind 5.000 Mann Verstärkung eben schon ein Schluck aus der Pulle. Und man bemüht sich jetzt wirklich, so schnell es irgendwie geht, eben diese Kasernen zu bauen. Und es gibt in Litauen dann Leute, die sagen, wartet nicht erst auf die Kasernen und Kindergärten. Das kann alles kommen. Die sollten einfach mal kommen und dann kriegen wir das schon hin und dann von mir aus in Zelten oder so. Also ganz so schnell wird es nicht gehen, aber Litauen ist ein Land, das sich massiv bedroht fühlt. Da ist die Erinnerung an die Zeit unter sowjetischer Herrschaft sehr wach. Auch zum Beispiel Gorbatschow wird ganz anders gesehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass 1990 beim beginnenden Zusammenbruch der Sowjetunion in Vilnius es auch Tote gab. Gorbatschow ließ die Panzer rollen und es gab im niedrigen zweistelligen Bereich Tote. Und das ist in Litauen nicht vergessen. Also wir Deutschen sehen natürlich Gorbatschow sehr positiv, in Litauen wird er sehr negativ gesehen. Und in Litauen, Vilnius ist 30 Kilometer von der weißrussischen Grenze weg, hat man einfach Angst. Und man hat die Erfahrung, man will auf gar keinen Fall unter russischer Herrschaft leben. Deswegen, also sind wir mit offenen Armen dort empfangen.
Noch eine Frage zum Veteranentag. Auf der Bundeswehrtagung in der vergangenen Woche hat sowohl der Bundeskanzler als auch der Bundesverteidigungsminister gesagt, dass letztendlich, wenn das aus der Mitte des Bundestags käme, so ein Gedenktag für ehemalige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, dass sie das eine gute Sache fänden. Welche Bedeutung messen Sie einem Veteranentag zu?
Ich halte das für wichtig, für längst überfällig. Hätte man längst machen können, aber man hatte wieder mal den Mut nicht dazu. Denn wenn das Parlament und wir als Gesellschaft Streitkräfte aufstellen zur Verteidigung, so wie es im Grundgesetz heißt, wenn wir damit potenziell diese Soldatinnen und Soldaten, ja, man muss es ja so nennen, in den Tod schicken, also in einem Ernstfall werden viele tausend sterben und wir wollen hoffen, dass dieser Ernstfall nie kommen mag. Aber das ist ja sozusagen der Rahmen. Es ist eben nicht ein Beruf wie jeder andere auch. Dann schulden wir als Gesellschaft, als Politik, diesen Soldaten eben auch ein Dank und auch Anerkennung. Das ist sozusagen ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Die Soldaten schwören, uns tapfer zu verteidigen und wir müssen ihnen auch unseren Teil dieses Eides erfüllen. Und da ist es gut und billig, dass wir einen Veteranentag haben, an einem geeigneten Tag, der 12. November, Gründungstag der Bundeswehr, wird ja diskutiert, an dem man dann auch eben viele Veranstaltungen machen kann, die der Verbindung von Gesellschaft und Streitkräften dienen. Und da haben wir ja ohnehin viel zu tun, seitdem wir die Wehrpflicht nicht mehr haben. Ich finde das wichtig und richtig. Ich habe mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass als diese bei den Invictus Games diese Ideen aufkamen, dass auch einige im Verteidigungsausschuss aus den Regierungsparteien dagegen gewesen sind, dass sie jetzt offenbar überstimmt werden konnten. Und wir können an dieser Genese des Veteranentags wunderbar absehen, wie schwer wir uns auch als Politik, auch als Parlament mit der Bundeswehr tun. Denn Waffenlieferungen hat sich jetzt viel verändert, von den Schutzhelmen hin jetzt zu den Panzern. Aber man fragt sich im Ausland, auch in Litauen, was ist mit den Deutschen? Warum diskutiert ihr das überhaupt? Und wie man dann Diskussionen mitbekommt hinter den Kulissen, nein, also man spürt diese typisch deutsche Kultur. Und umso besser ist es jetzt ja, wenn, so müssen wir es ja deuten, wenn offenbar die Widerstände beseitigt wurden und wenn das Parlament sich jetzt endlich dazu mal durchringen kann. Und ich hoffe, dass das Parlament Soldaten als das nimmt, was sie sind. Die Soldaten sind nicht zum Brunnenbauen da. Die sind nicht primär dazu da, Naturkatastrophen zu beseitigen. Sie sind dazu da, potenziell zu kämpfen. Und nennt es, deswegen kann ich Pistorius nur unterstützen, es ist ehrlich, das auszusetzen. Und ihr als Parlament schickt diese Leute in den Krieg und in den Kampf. Und seid euch bewusst darüber. Und drängt es nicht weg. Es ist so ein bisschen, kommt mir das Parlament manchmal vor wie ein kleines Kind, das sich die Augen zuhält und meint, man würde es nicht sehen. Nicht? Also diese Form der Vermeidungsstrategie, der semantischen Vermeidungsstrategie, die sollten wir aufgrund der ja leider dramatisch verschlechternden Weltlage einfach mal ad acta legen und wir sollten einfach mal sagen, was ist. Und insofern ist der Veteranentag auch eine wichtige und eine gute Chance.
Herr Neitzel, ganz vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Reden wir jetzt mal über die Bundeswehr und reden wir dort über einen Begriff, der ja gar nicht einem zuerst einfällt, vielleicht wenn man an Bundeswehr denkt. Innere Führung heißt das. Das steht ja für eine Art moralischen Kompass und zwar für jeden einzelnen Soldaten. Da geht es ja um das Leitbild des Staatsbürgers, mittlerweile auch der Staatsbürgerin in Uniform, die mitdenken sollen, die verantwortungsvoll handeln sollen. Dieses Konzept orientiert sich an Werten, an Normen und auch an Gesetzen. Es gibt zwar keine Definition ganz genau, was ist das eigentlich innere Führung, aber wir sind ja bei der Bundeswehr, es gibt eine Dienstvorschrift und auch ein Handbuch. Allerdings stammt die letzte Ausgabe dieses Handbuchs aus dem Jahr 1957, aber die Bundeswehr ist ja gerade 68 Jahre alt geworden und aus diesem freudigen Anlass gibt es ein neues Handbuch zur inneren Führung. Darüber und auch über die Kritik an dem Konzept spreche ich jetzt mit Alex Drost. Er selbst hat sich bei seiner Ausbildung zum Offizier mit innerer Führung auseinandergesetzt. Das gehört einfach dazu. Und für den Podcast mit Generalmajor außer Dienst, muss man jetzt sagen, Markus Kurtschik über das Thema gesprochen. Der General ist übrigens kurz nach dem Interview als Kommandeur des sogenannten Zentrums innere Führung von seinen Aufgaben entbunden worden. Das ist groß durch die Presse gegangen. Der Vorwurf war und ist, er soll versucht haben, einen Offizier gegen dessen Willen auf den Mund zu küssen. Und er soll ihn an den Hintern gefasst haben. Sowas nennt man sexuelle Belästigung. Alex, bevor wir jetzt auf das neue Handbuch zur inneren Führung zu sprechen kommen, noch mal kurz zum Fall Kurtschik. Was gibt's da Neues?
Naja, Kurtschik war ja zunächst nur von seinen Aufgaben entbunden worden und es wurde auch ermittelt. Ende Oktober dann schon sowas wie ein Paukenschlag. Der Generalmajor hat von Generalinspekteur Breuer seine Entlassungsurkunde überreicht bekommen. Zuvor hatte Verteidigungsminister Pistorius den Bundespräsidenten gebeten, Kurtschik mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Dem ist Bundespräsident Steinmeier auch nachgekommen, was auch das Soldatengesetz durchaus zulässt. Übrigens auch ohne Angaben von Gründen. Aufgeklärt ist der Sachverhalt aber offenbar noch nicht. Es steht Aussage gegen Aussage. Sollten sich aber die Vorwürfe am Ende bewahrheiten, dann wäre das schon sowas wie ein handfester Skandal, denn der General war ja bis zuletzt sowas wie der Gralshüter über den moralischen Kompass der Truppe. Und mir hat er noch gesagt,
wir sind sehr schockiert über Einzelerlebnisse von Verfehlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Da müssen wir von Beginn der Dienstzeit an diese Awareness, diese Aufmerksamkeit bei den jungen Menschen, die zu uns kommen, schulen. Wir brauchen in der Bundeswehr soldatische Erziehung, ganz bewusst, nämlich um zielgerichtet Einfluss zu nehmen auf Haltung und Verhalten von Menschen.
Ja, große Worte. Und wer so spricht, vor allem in dieser Position, muss natürlich auch selbst den sehr hohen Ansprüchen genügen. Wie gesagt, es wird ermittelt, bewiesen ist noch überhaupt nichts. Kurtschik bestreitet den Vorwurf und sprach lediglich von einer Umarmung. Der General und der Soldat hätten sich eben umarmt, wie Männer sich umarmen. Das sagte der Generalmajor im Interview mit der NZZ.
Und das gilt natürlich dort wie überall die Unschuldsvermutung, ganz klar, Alex. Absolut. Vor der Suspendierung ist der General aber ja noch durchs Land gereist, um dieses neue Handbuch zur inneren Führung vorzustellen. Die Frage ist ganz einfach, was ist denn daran neu?
Also inhaltlich habe ich nicht wirklich Neues erfahren. Es soll aber auch ein bisschen frischer daherkommen, ist auch digital und auch als App für das Handy verfügbar. Und der Sprachstil, der ist auch der heutigen Zeit angepasst. Und die Bundeswehr will damit nun auch wirklich jeden einzelnen Soldaten erreichen.
Das Handbuch 1957 war geschrieben von Ausbildern für Ausbilder, die wiederum ihrerseits erklären sollten, um was es geht. Das Handbuch 2023 ist von uns für alle, für die es wichtig ist. Das ist für alle Dienstgrade, für alle Dienstgradgruppen, für alle Soldatinnen und Soldaten, für alle Bundeswehrangehörigen, aber auch gerne für die Zivilgesellschaft. Sie werden das über einen entsprechenden Internetauftritt überall auf der Welt sich angucken und lesen können.
Ja, und selbst auf Instagram will man mit dem Thema vertreten sein. Kurtschik sprach da von einem großen Rezeptbuch, mit dem man sich in der heutigen Welt positionieren können soll.
Aber es gibt natürlich auch Kritiker und die sagen, dass dieses neue Handbuch im Prinzip nichts anderes ist als alter Wein in neuen Schläuchen. Mit anderen Worten, man müsse mal an die Inhalte wirklich ran und eben nicht nur an die Verpackung. Wie siehst du das?
Naja, also ich persönlich stehe voll hinter dem Gedanken der inneren Führung, habe aber auch immer wieder in der Truppe erlebt, dass Dinge wie Selbstständigkeit und logisches Denken oftmals auf taube Ohren stoßen. Kurczyk selbst sagte, dass er zum Beispiel nicht versteht, warum erwachsene Menschen nicht in der Lage sein sollten, selbstständig den Weg von der Unterkunft zur Truppenküche zu finden. Stattdessen müssten sie da warten, um dann gemeinsam zurückzugehen. Das sei klassisches Konditionieren. Und der Militärhistoriker Neitzel, der geht noch weiter und sagt, dass die Generalität in weiten Teilen unfähig sei, außerhalb von engen Rahmen zu denken. Sie denke vielmehr im Rahmen der Vorschriften. Und noch ein Gedanke, woher soll innere Haltung kommen, wenn auf parlamentarischen Fahrkarten nach Afghanistan oder Mali Friedensmission steht, man sich dann aber wirklich im Kriegsansatz befindet. Also eine konzeptionelle Überarbeitung der inneren Führung kann sicherlich nicht schaden.
Und ein Blick in die Jahresberichte der Wehrbeauftragten des Bundestages zeigt ja auch, dass diese innere Führung längst nicht überall in der Bundeswehr tatsächlich auch gelebt wird. Da gibt es viele Skandale, die davon zeugen. Das will jetzt Oberstleutnant Thomas Wanninger ändern. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben mit dem Titel Kritik der inneren Führung, Alex. Worum geht's dem Oberstleutnant?
Eins vorneweg, die Grundidee der inneren Führung, die unterschreibt auch Wanninger. Er sagt aber auch, dass das Konzept bei vielen Soldaten auch trotz des neuen Handbuchs nicht mehr ankommt, weil innere Führung eben zu sehr auf Regelungen und auf Vorschriften beruht.
Das ist so eine Ängstlichkeit, hier Vorschriften zu machen. Und aus der Ängstlichkeit entstehen Vorschriften. Das ist, ich spreche das auch in meinem Buch an, eine gewisse protestantisch-evangelische Tradition, alles in Worte und Regeln zu fassen. Und dann meint man, die Sache im Griff zu haben. Und das ist ein Trugschluss. Die ganzen Vorschriften, die erlassen werden, heißen ja im Grunde nur, es funktioniert irgendwie nicht. Wir müssen uns rechtlich absichern, wenn irgendwas schiefläuft, dass eben der Vorgesetzte dafür nicht haftbar gemacht wird.
Ja, und zum Thema Angst vor selbstständigen Entscheidungen fallen mir selbst noch zwei Sprüche ein, die man wirklich immer wieder bei der Bundeswehr hört. Der eine heißt, melden macht frei. Ja, also ich melde was und gib's einfach oder reicht das dann nach oben weiter. Und der andere ist, erst den Befehl ausführen und danach beschweren. Also das illustriert ganz gut, auf welches Mindset man häufig in der Truppe stößt. Mhm.
Ich sage jetzt mal ganz ehrlich in meiner eigenen Erinnerung, aber die ist 40 Jahre her und das war ein Divisionskommando, wurde schon offener geredet und da wurde auch freier entschieden, glaube ich. Vielleicht ist das auch ein bisschen nach Truppengattung, nach einzelnen Einheiten unterschiedlich. Aber generell gibt es sicherlich dieses Problem. Du hast mit dem Oberstleutnant Wanninger ja gesprochen. Wie will er denn diese von ihm eben geschilderte und auch kritisierte, zwischen den Zeilen kritisierte Einstellung ändern?
Es mag ein bisschen kryptisch klingen, aber er will zum Beispiel, dass die graue Theorie der inneren Führung im Truppenalltag wieder erkannt und vor allem auch gelebt wird. Das fängt dann zum Beispiel damit an, dass sich meinetwegen Offiziere wieder trauen, Probleme nach oben zu melden, statt auf geschönte Meldeketten zu setzen. Unsere Kollegin Julia Weigelt hat diese Missstände ja schon in dem Artikel geschönte Meldeketten sehr lesenswert auch beschrieben.
Kommt mir gerade in den Kopf, der Grundsatz, soweit ich mich erinnere, der inneren Führung ist ja Staatsbürger in Uniform. Wir haben es am Anfang angesprochen. Die Gründerväter der westdeutschen Streitkräfte wollten so eine Armee schaffen, die eben nicht wie zu Zeiten der Wehrmacht Staat im Staate ist, sondern Teil der Gesellschaft. An dieser Grundidee ist ja eigentlich auch gar nichts auszusetzen, vor allem doch nicht nach den verheerenden Erfahrungen gerade aus dem Zweiten Weltkrieg.
Nee, natürlich nicht. Und Wanninger fragt sich aber, ob wir ein Konzept genau dort anlegen müssen, wo es zumindest heute keinen aktuellen Handlungsbedarf mehr gibt. Will sagen, müssen wir denn wirklich befürchten, dass die Bundeswehr Staat im Staate werden könnte?
Bundeswehr soll nicht mehr Staat im Staate sein. Das ist in der Bundeswehr überhaupt keine Gefahr, dass hier eine Regelung vorherrscht wie in Wehrmacht und Reichswehr, wo durch Militärgerichte, Bundeswehr hat ja keine eigenen Gerichte, es gibt ja nur zivile Gerichtsbarkeit für Wehrstraftatsachen. Also das gibt es alles nicht. Wenn ich anschaue, da gibt es andere Bereiche, die ein Staat im Staate sind. Wenn ich hier kirchliches Arbeitsrecht angucke, wenn ich Schiedsgerichte anschaue im Sportverband, oder auch gravierende Sache, muslimische Friedensrichter, die in Stadtteilen für Ruhe sorgen, Das ist Staat im Staate und Parallelstruktur. Und das heute der Bundeswehr immer noch als innere Führung zu verkaufen, ist völlig indiskutabel.
Also ich fasse das mal zusammen. Ja, es braucht ein Wertegerüst, aber eben eins, das auch der Zeit entspricht. Was ohne diese Werte passiert, hören wir immer wieder aus der Ukraine, wo die russische Armee zum Beispiel zahlreiche grausige Kriegsverbrechen begeht und auch eigene Soldaten, ich sag's mal so, regelrecht verheizt.
Jetzt haben wir dieses Handbuch da. Du sagst und zitierst Leute, die es gelesen haben, die sagen, das ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ist denn irgendwie absehbar, dass das nochmal überarbeitet wird oder dass in absehbarer Zeit dann mal, auf Deutsch gesagt, da Butter bei die Fische kommt und man sich wirklich ernsthafte Gedanken macht, das neu aufzusetzen?
Ich tue mich da schwer in der Antwort. Ich musste zumindest aber schlucken, als ich gefragt habe, Herrn Kurczyk, wie ist innere Führung eigentlich definiert? Also, und es gibt keine Definition, da fängt es ja an. Mhm. Und ich glaube, man musste wirklich nochmal die innere Führung komplett neu überdenken. Viele Gedanken sind absolut richtig, aber auch ich habe immer wieder den Eindruck, es ist etwas aus der Zeit gefallen, auch wenn das neue Handbuch jetzt ja frischer daherkommt.
Danke dir, Alex.
Super. Sehr gerne.
Das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
Sollten Sie, solltet ihr Lob haben, Anregungen, natürlich auch Kritik. Wir freuen uns über Mails, vor allem natürlich an die Adresse streitkräfte@ndr.de. Und am Mittwoch kommt hier wieder eine Sonderfolge mit Blick auf den Nahen Osten von den Kollegen aus München von BR24. Wer jetzt schon weiterhören will, unsere Empfehlung 11 km. Der Tagesschau-Podcast. Es geht um die Bilderflut, die uns täglich aus dem Krieg im Nahen Osten erreicht. Wie können Journalisten damit umgehen, wenn sie selbst nicht vor Ort sind? Antworten gibt es im Podcast auch von Jörn Rattering, Fact-Checker beim ZDF. Den Link zu dieser spannenden 11 km-Folge, Nahost, Krieg der Bilder, packen wir in die Shownotes.
Wir sehen dort Bilder, die man nicht sehen möchte. Und das hat jetzt gerade mit dem Angriff ja am 7.10., war das wirklich in einem Ausmaß, das habe ich vorher selber auch in all meinen Jahren, wo ich das schon mache, nicht gesehen.
Und dass er als Person, die dann Bilder verifiziert hat, manchmal quasi in Echtzeit schon schneller Verletzte und Tote gesehen hat, als die Nachrichtenagenturen das eigentlich nachmelden konnten.
Wir kriegen hier Betreuung im Haus, das ist super, aber es macht was mit einem und es verändert irgendwie einen auch dahingehend, dass man ja schlecht schlafen kann.